ein bisschen andere Adventspredigten. Es ging ums Matthäusevangelium, Kapitel 25. Und es ging um Gleichnisse, die Jesus erzählt, die was mit seiner Wiederkunft zu tun hat oder mit dem Ende der Zeiten. So das, was man so gemeinhin als Endzeit bezeichnet. Und ich habe mir dann überlegt, ob ich nochmal in die gleiche Kerbe schlagen soll oder ob ich wirklich was irgendwie Adventliches predigen soll, wobei das sind ja eigentlich adventliche Themen. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, nochmal was zu dem Thema zu sagen. Nicht, um das Gesagte zu korrigieren, wie Horst irgendwie Angst hatte, vor allem bei dem dritten Gleichnis, sondern um einfach noch einen Aspekt reinzubringen, der jetzt doch durch diese Vision nochmal unterstrichen wurde. Ich möchte für diejenigen, die jetzt die letzten zwei Male nicht dabei waren, das einfach nochmal so ein bisschen in den Zusammenhang stellen, nochmal ein bisschen ganz kurz wiederholen. Martin hat uns was erzählt über ein Gleichnis, in dem 10 Jungfrauen vorkommen oder 10 junge Frauen, die auf den Bräutigam warten. Wir finden dieses Gleichnis in Matthäus Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Und Horst hat uns dann letzte Woche in 3 Gleichnisse reingenommen, wo eins dieses Gleichnis eben auch war, mit diesen 10 Jungfrauen. Und die Schwerpunkte dieser Predigten waren jeweils so wie gehen wir um in dieser Zeit? Wie sollen wir leben? Wie sollen wir uns mit unserem Leben einrichten? Und so habe ich mir gedacht, ich spreche jetzt mal diesen Elefanten im Raum an und sag mal was darüber, dass wir, so ist meine Überzeugung, in einer ganz besonderen Zeit leben, nämlich in der Zeit, in der wir darauf warten, dass Jesus kommt. Und zwar nicht an Weihnachten als kleines Kind, sondern es gab ja diese Zeit danach, da hat er dann öffentlich gewirkt, dann kam die Kreuzigung, dann kam die Auferstehung. Und dann hat er sich von seinen Jüngern verabschiedet und hat gesagt, so, ich gehe jetzt weg, aber ich komme wieder. Und darum soll es heute Morgen gehen, dass Jesus wiederkommt. Und das Thema meiner Predigt heißt, keine Angst vor der Endzeit. Der Abschnitt, den ich lesen möchte, der beginnt jetzt ein Kapitel vor dem, was wir die letzten Wochen gehört haben, nämlich in Kapitel 24. Und wenn du deine Bibel mit dabei hast, dann schlag gerne auf. Wir lesen ab dem Vers 3 und die Verse 1 und 2, die erzähle ich euch. Die hat Horst auch schon erwähnt, nämlich Jesus und seine Jünger sind auf dem Ölberg und schauen rüber zum Tempel und seine Jünger bewundern den Tempel. Und Jesus sagt, wisst ihr was, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben. Das ist so, wie wenn wir mit Freunden oder mit Leuten, die vielleicht hier nicht so in der Gegend zu Hause sind, nach Ulm gehen und dann zeige ich denen das Münster und sage, guck mal, für die nächsten Monate wird das noch der höchste Kirchturm der Welt sein, obwohl wer weiß, was in Barcelona noch passiert. Aber gut, und ich bin total stolz, dass wir den höchsten Kirchturm der Welt haben und die sagen, na, oh, weißt was, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ja, okay, gut. Das ist dann schon so ein bisschen ein Dämpfer. Und dann fängt Jesus an, 2 Kapitel lang ihnen Dinge zu erzählen über diese letzte Zeit. Und es sind nicht nur wirklich schöne Dinge. Und deswegen beschäftigen sich manche, glaube ich, auch nicht mit dem Thema. Oder manche haben da irgendwie auch Angst davor. Manche sagen dann, das ist ein Buch mit 7 Siegeln. Da versteht man sowieso nichts. Ich versuche halt so eine grobe Schneise zu schlagen, also es ist jetzt keine ausführliche Lehre über das, was passieren wird, das werden wir vielleicht irgendwann nochmal an anderer Stelle nachholen. So, ich möchte jetzt im Vers 3 anfangen zu lesen. Wir sind immer noch am Ölberg. Als er auf dem Ölberg saß, wandten sich die Jünger, die mit ihm allein waren, an ihn und fragten, sag uns, wann wird das geschehen? Also nämlich, dass der Tempel zerstört wird. Und was ist das Zeichen für deine Ankunft und das Ende der Welt? So, die Jünger haben Jesus gefragt nach dem Zeichen für seine Ankunft. Offensichtlich haben sie inzwischen gewusst, dass Jesus wiederkommen wird, dass er gehen wird und dass er wiederkommen wird. So, und jetzt fragen sie ihn, so, was ist das Zeichen? An was können wir erkennen, dass du wiederkommst? Und deswegen möchte ich den ersten Punkt mal ganz kurz festhalten. Und das ist vielleicht auch so der wichtigste. Jesus wird wiederkommen. Das wäre die nächste Folie. Jesus kommt wieder. Und ich glaube, das ist was für die ersten Christen wichtiger war als für uns vielleicht heute. Wir freuen uns auf die Geschenke zu Weihnachten. Wir freuen uns auf unsere Familie. Wir freuen uns auf die Häuser, in denen wir uns schön eingerichtet haben. Wir freuen uns auf den nächsten Gottesdienst, wo wir in aller Freiheit und so einfach zusammenkommen können und wo es uns einfach gut geht. Es gibt ganz, ganz viele Christen auf dieser Welt, die diesen Luxus nicht haben, weil sie entweder nicht so wohlhabend sind wie wir oder weil sie verfolgt werden. Und die haben schon eine andere Perspektive auf die Zukunft und freuen sich vielleicht auch, dass sich da was ändert. Und bei uns habe ich so manchmal den Eindruck, dass wir sagen, Herr, du darfst schon wiederkommen, aber bitte noch nicht morgen. Ich muss erst noch oder möglichst noch nicht so bald. Ich würde gerne noch so, wir würden gerne noch ein paar Reisen machen oder so oder vielleicht noch ein paar mehr Enkel sehen. Wir haben so viele Dinge in unserem Kopf. Und ich weiß nicht, wer von uns sagt, Herr, bitte lass mich möglichst bald, komm du möglichst bald wieder. Oder die Alternative wäre ja, Herr, ich möchte so bald wie möglich bei dir sein. Meistens, wenn wir zum Gebet gerufen werden, dann ist es ja, dass die Leute gesund werden wollen und eben nicht sterben wollen. Und das ist auch richtig so und ist auch normal so. Versteht mich da jetzt nicht falsch. So, aber Jesus kommt wieder und ich glaube, wir müssen das ganz Neue in unser Hirn und in unser Herz bekommen, dass die Zeit hier auf dieser Erde begrenzt sein wird und dass diese Erde irgendwann auch vergehen wird. Und das ist eben auch Advent. Advent heißt ja Ankunft. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Tradition, sich in der Adventszeit eben nicht nur mit der Ankunft an Weihnachten zu beschäftigen, sondern auch damit, dass Jesus wiederkommen wird. Und die Jünger fragen jetzt, so, an was können wir erkennen, dass es losgeht? Und das Erste, was Jesus sagt, lesen wir Kapitel 4, bis Vers 4 bis Vers 6. Jesus antwortete, gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin der Messias. Und sie werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken, das muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. So, Jesus sagt, pass mal gut auf, da werden viele Dinge passieren. Die Leute werden versuchen, euch, jetzt sage ich mal so, ins Boxhorn zu jagen, euch zu verunsichern. Und das, was Jesus uns sagt, bleibt mal ganz cool. Lass dich davon nicht erschrecken. Viele Menschen sind gekommen und haben gesagt, ja, ich bin Jesus, ich bin jetzt der wiederkommende Jesus und so. Und es war alles nicht richtig. Etliche andere haben versucht, den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu zu berechnen. So, die größte Gruppe, die daraus entstanden ist, sind die Zeugen Jehovas, die im 19. Jahrhundert da gerechnet haben. Und es gab viele Endzeitsekten, die immer wieder gesagt haben, so, jetzt passiert irgendwas. Und die erste Botschaft, die Jesus uns im Zusammenhang damit sagt, ist, lass dich nicht beunruhigen. Hab keine Angst. Und es ist wichtig, dass wir das für uns selber auch verstehen, wenn es um die Endzeit geht. Endzeit ist in der Bibel kein, was kommt da auf mich zu? Manche von euch kennen das Buch der Offenbarung, oder? Wie viele von euch ist das Lieblingsbuch? Oder was ihr jedes Jahr mindestens, ich kenne jemanden, der liest jedes Jahr einmal der Herr der Ringe durch. Oder jedes Jahr, weiß ich nicht, aber er liest immer wieder so sein Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, wer von euch gerne die Offenbarung liest und sagt, boah, super, okay, einer. Ich glaube, die meisten von uns denken sich, keine Ahnung, sehr beunruhigend. Da gibt es so viel Chaos und da kriege ich richtig Angst, wenn ich das lese. Da gibt es Verfolgung und so. Wisst ihr was? Die Offenbarung ist nicht geschrieben, um den Christen Angst zu machen, sondern um ihnen Mut zu machen. Und ich glaube, wenn wir die Endzeit so verstehen, dass, da kommen schreckliche Dinge auf uns zu und momentan geht es uns noch gut, aber, da wird irgendwann die Verfolgung kommen, dann haben wir das noch nicht richtig verstanden, was auf uns zukommt. Die Offenbarung und das, was Jesus sagt mit seiner Wiederkunft, das ist was uns in frohe Erwartung versetzen sollte und wo wir uns darüber freuen sollten und wo wir einfach ermutigt in die Zukunft schauen sollten. Jetzt überspringen wir ein paar Verse. Ich möchte nicht das ganze Kapitel durchgehen. Jetzt machen wir weiter im Vers 14. Und jetzt fängt Jesus an, er sagt ja vorher, also da gibt's Kriege und so weiter und so fort. Und jetzt gibt er ein Zeichen, wo ich finde, wo es schon ein bisschen konkreter wird. Sagt er im Vers 14, aber dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker es hören, dann erst kommt das Ende. Also, das Evangelium soll allen Völkern auf dieser Welt verkündet werden und dann erst kommt das Ende. So, wie kann das passieren? Im 18. Jahrhundert so ungefähr, da hat die Weltmission einen neuen Aufschwung genommen. Da sind viele, viele Missionare in die aller entferntesten Länder gereist. Aber es waren ganz, ganz wenige Leute, gemessen an den Völkern, die es auf der Welt gibt. Und da gingen Leute nach China und nach Afrika und nach Südamerika und ich weiß nicht wo überall hin. Vielleicht auch, um dieser Prophetie irgendwie nachzukommen, was Jesus da sagt. Alle Leute sollen das Evangelium hören, also muss ja irgendjemand hingehen und ihnen das sagen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass an vielen Stellen auf dieser Welt Kirchen gegründet wurden und Menschen zum Glauben gekommen sind und so. Alles gut und recht, aber es gibt ganz, ganz viele, oder es gab immer noch ganz, ganz viele Menschen, Völker, Gruppen, die noch nichts von Jesus gehört hatten. Und dann hat ein Herr namens Marconi was erfunden, nämlich das Radio. Und plötzlich war es möglich, Menschen zu erreichen, wo man gar nicht persönlich anwesend war. Und dann kam das Fernsehen und dann kam so was Verwerfliches wie das Internet. Und du wirst es nicht glauben, also ich war selber noch nicht da, aber ich habe mir sagen lassen, dass im Busch in Afrika du typischerweise einen besseren Mobilfunkempfang hast als in vielen Ecken Deutschlands. Und die Leute, die haben Solarpaneele auf ihren Bambushütten, um ihr Handy aufzuladen. Und damit können sie ins Internet gehen und damit können sie Sendungen anschauen, YouTube, was weiß ich was alles, TikTok und wie es alles heißt. So, das heißt, es ist heute möglich, im hintersten Busch, wo noch nie ein Missionar war, das Evangelium zu hören. Und das ist schon was, wo ich anfange, gut hinzuhören. Und ich denke mir, also ich bin jetzt nicht der, der rechnet, aber ich würde es mal so formulieren. Wir sind heute dem Wiederkommen Jesu näher als je zuvor. Jetzt sagst du vielleicht, naja, die Zeit ist linear. Natürlich sind wir der Wiederkunft Jesu näher als je zuvor. Aber ich meine das schon so, wie wir es offensichtlich jetzt auch die Ersten verstanden haben. Wenn Jesus uns ein Zeichen gibt, dass er sagt, das Evangelium wird allen Völkern gepredigt, dann glaube ich, dass wir diesem Punkt näher sind als je zuvor. Da gibt es diese Wycliffe-Bibelübersetzer, vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört. Und die sagen, da gibt es noch so und so viel 100 oder 1000 Menschen, die haben die Bibel oder Teile davon noch nicht in ihrer Muttersprache. Und wir müssen das unbedingt noch hinkriegen. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist von Jesus, dass er sagt, okay, wir brauchen da noch Zeit, oder ob Jesus sagt, okay, also in der Zwischenzeit kann es wirklich jeder hören. Aber es sieht für mich einfach so aus, als ob dieser Punkt, den Jesus sagt, erst danach kommt das Ende, also wenn er noch nicht ganz erfüllt ist, dann sind wir jedenfalls schon, glaube ich, sehr, sehr nahe dran. Und jetzt möchte ich einfach nochmal, dass wir uns versuchen, ein bisschen zu überlegen, so wie gehen wir mit dem Thema Endzeit um? Und das, was ich feststelle, ist, dass viele Christen jetzt nach irgendwelchen Hinweisen suchen. Da gibt es diese Zahl 666. Die Leute, die schon ein bisschen länger jung sind wie ich, die haben schon einiges mitbekommen. Also dieses Zeichen des Tieres und 666. Ich erinnere mich noch, da kamen Telefonkarten raus. Jetzt sagst du vielleicht, was sind Telefonkarten? Also früher, da gab es Telefonzellen, die standen so hier und da in der Stadt und da konnte man dann reingehen und früher hat man 20 Pfennig reingeworfen und du merkst, das war schon im letzten Jahrtausend und da konnte man telefonieren und dann haben manche Leute natürlich kein Kleingeld gehabt und da ist man auf die Idee gekommen, macht Telefonkarten. Die konnte man so wie ein Prepaid-Handy aufladen und da konntest du die Karte reinschieben und konntest dann telefonieren. Und dann kamen die ersten Christen, oh, Das ist das Zeichen des Tieres. Jetzt geht's los. Jetzt ist Endzeit. Und dann kam die Krankenversicherungskarte. Und da gab es viele Christen, die haben gesagt, oh, lass dir das Zeichen des Tieres nicht geben. Die Krankenversicherungskarte, wenn du die nimmst, dann bist du nicht dabei bei der Entrückung. Ich weiß nicht, wer von euch keine Krankenversicherungskarte hat. Aber ich würde jetzt mal sagen, die allerwenigsten von uns sind stark geblieben und haben sich gewehrt gegen das Zeichen des Tieres. Und dann, also nicht der Reihenfolge nach, aber dann kamen die Barcodes. Und bei den Barcodes, da ist vorne ein Doppelstrich und in der Mitte ein Doppelstrich und hinten ein Doppelstrich. Und wenn du nachguckst, dann stellst du fest, dass dieser Doppelstrich für die Zahl 6 steht. Oh, der Barcode ist das Zeichen des Tieres. Versteht ihr? Und wir können nach irgendwelchen versteckten Hinweisen und, oh, was kommt jetzt? Und ist Gorbatschow, ist das der Antichrist? Der hatte ja diese, was weiß ich, was das war, diesen Fleck jedenfalls auf der Stirn, oh, der hat da, und vielleicht ist er das. Oder ist der Papst, das war Luthers Gedanke, dass der Papst der Antichrist ist. Und dann versucht man das abzugleichen und dann stellt man fest, oh, und da gibt es einen Vollmond. Und da wird nach irgendwelchen versteckten Hinweisen gesucht, die niemand versteht, außer dem, der es gefunden hat. Aber wisst ihr mal, das, was Jesus uns als Zeichen gibt, das ist was ganz anderes. Und jetzt lasst uns mal miteinander Vers 26 bis 29 lesen. Und da gibt uns Jesus eine ganz, ganz andere Richtung, wo wir suchen sollen. Wenn sie also zu euch sagen, seht, er ist draußen in der Wüste, so geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, seht, er ist im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz bis zum Westen hin leuchtet, wenn er im Osten aufflammt, so wird es bei der Ankunft des Menschensohns sein. Überall, wo ein Aas ist, da sammeln sich die Geier. Sofort nach den Tagen der großen Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Das sind keine Zeichen, die du verpassen kannst. Also ich weiß nicht, wer sich von euch mit Geiern auskennt. Die kommen bei uns weniger vor, aber ich erinnere mich noch auf unserer, ich glaube, es war unsere letzte Israel-Reise, da waren wir irgendwann in Nordisrael noch unterwegs und dann haben wir einen Schwarm von Geiern gesehen, von vielleicht 100 oder 200 Stück und die sind da gekreist. Ob das nun wegen Aas war, weiß ich nicht. Deswegen, ich bin nicht so der Geier-Spezialist. Aber die Leute in Israel, die haben sich mit den Geiern, glaube ich, schon ein bisschen besser ausgekannt und die wussten, okay, wenn die jetzt da vielleicht als Schwarm irgendwo fliegen, das bedeutet was anderes, als wenn da zwei oder drei Geier irgendwo kreisen und du davon ausgehen kannst, dass da unten irgendwo ein verendetes Tier liegt. Das war was, was die Leute gesehen haben und wo jeder gewusst hat, ah, okay, das ist Sache. Und der Blitz, der vom Westen bis zum Osten über den ganzen Himmel zuckt, ich weiß nicht, wer von euch bei einem Blitz nachdenken muss, oh, was war das jetzt? Habe ich gar nicht mitbekommen, da war ein Blitz. Und wenn du den Blitz nicht mitbekommen hast, dann gibt's noch einen Donner hinterher. Damit du es auf gar keinen Fall verpasst, das sind die Zeichen, die Jesus uns gibt. Und dann werden, also ob das nun alles so ist, dass die Sterne wirklich vom Himmel fallen, was ja immer damit gemeint sein soll. Aber wenn sich die Sonne verfinstert, wenn es eine Sonnenfinsternis gibt, wenn es irgendwelche Dinge am Himmel gibt, das ist nichts, was irgendwie im Verborgenen passiert. Das wirst du mitbekommen. Die Zeichen, die uns Jesus hier gibt, die sind nicht irgendwie, naja, weiß man nicht so ganz genau. Das sind Dinge, die sind für jeden ersichtlich. Jeder kann das sehen und jeder wird verstehen, was da passiert. Also, wenn es losgeht, wirst du es merken. Wenn es losgeht, wirst du es merken. Der Punkt ist nicht, dass wir die Wiederkunft Jesu verpassen. Deswegen sagt Jesus nicht, seid wachsam. Um auf das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen zurückzukommen. Als der Bräutigam kam, war das Problem nicht, dass die 5 törichten Jungfrauen verpasst haben, dass der Bräutigam gekommen ist. Nein, die sind aufgewacht, natürlich. Der Bräutigam kam, das hat jeder mitbekommen, auch die 5 Törichten. Im Übrigen haben alle 10 geschlafen. Vielleicht auch mal ganz interessant. Alle 10 haben gepennt. Aber wenn Jesus sagt, seid wachsam, dann meint er nicht, dass er die Ankunft Jesu nicht mitbekommt, sondern dass er das mitbekommt, was davor passiert. Und dass ihr euch, so wie wir es in den letzten Predigten gehört habt, auch darauf einstellt. Wir werden da nachher nochmal drauf zurückkommen. Lass uns weitergehen, Vers 36 bis Vers 39. Dass niemand anfängt zu rechnen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Denn wie es in den Tagen des Noach war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohns sein. Wie die Menschen in den Tagen der Flut aßen und tranken und heirateten, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohns sein. Nochmal, die Leute haben nicht die Flut verpasst. Das hat jeder gemerkt. Das Problem war, dass sie vorher nicht aufgepasst hatten, als Noach gepredigt hat. Das war das Problem. Und die meisten Menschen werden nicht mit der Wiederkunft Jesu rechnen. Das ist das Problem. Und wenn du heute dich auf den Weihnachtsmarkt begibst und mit den Leuten Gespräche anfängst, ob sie auch auf den wiederkommenden Jesus warten, dann wirst du interessante Reaktionen bekommen. Aber die allerwenigsten werden sagen, oh ja, ich freue mich so, wenn Jesus wiederkommt. Oder sie sagen, oh je, ich habe Angst, wenn Jesus wiederkommt. Die meisten werden sagen, hä? Ich habe noch eine Bibelstelle, die nicht aus dem Matthäusevangelium ist, die stammt aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 3 bis 4. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es schon immer war, seit die Welt erschaffen wurde. Und ich glaube, das ist die Haltung, mit der wir es heute zu tun haben. Wie, Jesus kommt wieder. Die Weltgeschichte läuft so vor sich hin. Und wie wir jetzt in dieser Zeit des Wartens umgehen und wie wir uns da verhalten sollen, das haben wir in den letzten beiden Predigten gehört. Aber wichtig ist, Jesus kommt wieder. Haben wir heute schon mal gehört. Jesus kommt wieder. Und jetzt kommt wieder diese Ermahnung Jesu. Vers 42. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und Vers 44. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. So, also das ist das, auf was wir uns einstellen müssen. Es ist nicht zum Wechsel des Millenniums passiert. Es ist nicht bei irgendwelchen Blutmonden und was weiß ich was passiert. Was wurde da schon gerechnet und was wurde gedeutet? Jesus sagt, es kommt zu einer Stunde, wo er nicht damit rechnet. Und wen spricht er hier an? Seine Jünger. Seine Jünger werden nicht damit rechnen. Wie viele Jungfrauen haben gepennt? Alle 10. Jesus sagt, Leute, wenn ihr nicht aufpasst, werdet ihr von meinem Kommen überrascht werden. Und da habe ich mich jetzt so zurückerinnert an die Zeit, in der ich noch zu Hause gewohnt habe. Und dann habe ich mir so vorgestellt, meine Eltern wären eben verreist und hätten mir das Haus überlassen, um aufzupassen. Oder jetzt eben meine Frau besucht vielleicht die Kinder und die Enkel und ich bin zu Hause und muss irgendwie nach dem Rechten schauen. Jetzt weiß ich typischerweise, wann die zurückkommen. Das heißt, ich kann mich im Dreck suhlen und die Chipstüten rumliegen lassen und alles. Und kurz bevor ich sie dann abhole vom Flughafen oder sowas, da räume ich dann alles schön auf, dass alles gut ist. Das ist so, finde ich, unsere Haltung manchmal, oder? Auf den letzten Drücker irgendwas für die Klassenarbeit zu lernen. Aber auch in der Schule gibt es sowas, das nennt sich unangesagte Leistungserhebung. Und das ist ganz, ganz schlecht, wenn du vorher nichts gelernt hast. Und Jesus sagt, Leute, ihr wisst nicht, wann ich wiederkomme. Also stellt euch drauf ein. Lebt, also das sagt er jetzt nicht, aber das ist meine logische Konsequenz. Lebt so, dass ich jeden Tag kommen kann und ihr euch nicht schämen müsst. Dass ihr nicht überrascht werdet. Wo du gerade dabei bist, irgendwas Seltsames zu tun und dann kommt Jesus und sagt so, Oh, du, hab nicht mit dir gerechnet. Wenn es plötzlich an der Tür klingelt, hast du keine Zeit mehr aufzuräumen. Dir bleibt also nur ordentlich zu leben, treu zu sein. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, dass du sagst, ich bin treu. Ich bin treu. Ich halte an dem fest, was Jesus mir gesagt hat. Und dann kommen diese Gleichnisse, von denen wir gehört haben, wo Jesus das verdeutlicht. Das erste, was noch im Kapitel 24 ist, worüber hier nicht gepredigt wurde, ist ein treuer und ein untreuer Verwalter. Der Herr geht weg, steht offensichtlich für Jesus und er setzt Verwalter ein. Und diese Verwalter sollen Aufgaben ausführen, nämlich die anderen Diener richtig versorgen und so. Und da gibt es eben einen, der macht alles richtig und wenn der Herr wiederkommt, freut er sich drüber. Und da gibt es einen, der denkt sich, oh je, der ist lange weg. Und er verhält sich eben nicht treu, übt seine Pflichten eben nicht richtig aus. Und die Botschaft, die offensichtlich dahinter steckt, ist, ist vollkommen egal, wann der Herr wiederkommt. Sag nicht, kurz vorher bringe ich alles in Ordnung. Sondern fang an, jetzt so zu leben, als ob Jesus heute Mittag wiederkommen würde. Oder von mir aus jetzt während des Gottesdienstes. Weil jetzt hast du wenig Möglichkeiten, an deinem Leben was zu ändern. Aber lasst uns so leben, dass Jesus jederzeit kommen könnte und wir nicht überrascht werden. Dann kommen die 10 Jungfrauen. Die 10 Jungfrauen, die übersetze ich für mich inzwischen so, wir laufen keinen 100-Meter-Lauf, wir laufen einen Marathon. Und du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt. Die eine Botschaft ist, rechne so damit, dass Jesus morgen wiederkommen könnte oder heute noch. Und die andere Botschaft ist, und wenn es länger dauert, dann lass dich dessen nicht verdrießen. Sei nicht enttäuscht, stell dich drauf ein. Hab Vorbereitungen getroffen, dass es auch länger gehen kann, dass Jesus kommt. Dann kommt das Gleichnis mit den Talenten, die Jesus seinen Jüngern gibt. Und was ist da die Botschaft? Das, was Gott dir gegeben hat, setz es ein. Egal wie viel Zeit du hast, das, was Gott dir gegeben hat, setz es ein. Sei treu mit dem, was Gott dir schenkt. Und dann kommt dieses, ist eigentlich kein Gleichnis mehr, aber diese Geschichte vom Weltgericht, wo Gott am Ende zu den Leuten sagen wird, was hast du getan? Hast du dich ordentlich verhalten? Hast du dich um die Leute gekümmert, die ich dir anvertraut habe? So, und das ist jetzt so diese, würde ich sagen, vielleicht nicht zwei, aber doch mehrseitige Botschaft, die Jesus uns gibt im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft. Und das hat alles nichts damit zu tun, habt Angst vor der Verfolgung, die da kommen wird und zittert und bebt, weil Gericht kommen wird. Das ist alles nicht das, was Jesus sagt. Sondern Jesus sagt, es wird diese Zeit kommen, sei ein treuer Knecht. Tu das, was ich dir aufgetragen habe. Und jetzt nochmal zurück zu dieser Frage. Wann beginnt jetzt diese Endzeit? Und ich gebe dir jetzt eine, finde ich, sehr unbefriedigende Antwort, aber ist das, wovon ich überzeugt bin. Genau genommen hat die Endzeit begonnen mit der Kreuzigung Jesu. Wir leben in der Endzeit schon seit 2000 Jahren fast, oder? Als die Juden beschlossen haben, Jesus zu kreuzigen und dadurch quasi von Gott auf die Seite gesetzt wurden und Gott angefangen hat, sein Heil für die Heiden verfügbar zu machen, da hat die Endzeit angefangen. Und wisst ihr, was passieren wird? Das ist meine Überzeugung, das sage ich jetzt einfach mal so ohne biblischen Beleg. Du darfst das gerne nachprüfen, nachstudieren und ich weiß, dass es da auch Leute gibt, die das vollkommen anders sehen. Aber meine Überzeugung ist, es wird eine Zeit kommen, an dem die Gemeinde von dieser Erde weggenommen wird und wo Gott sich wieder seinem Volk zuwenden wird und die letzten paar Jahre hier auf dieser Welt werden quasi wieder unter den Maßgaben stattfinden, wie sie eben vorher waren. Nämlich, dass Gott sich seinem Volk, den Juden, zuwendet. Also es ist nicht so, dass die jetzt für alle Ewigkeit irgendwie verdammt wären und die Gemeinde sich an die Stelle des Volkes Israel gesetzt hätte, sondern Israel ist immer noch Gottes Augapfel. So, aber das nur ganz am Rande. Aber das ist meine Überzeugung, wie das mit der Endzeit ist. Es ist also nicht die Frage, wann beginnt die Endzeit. Ich glaube, da leben wir schon lange drin. Die Frage ist, wann beginnt die letzte Zeit der Endzeit. Und da finde ich auch, lass mich das einfach mal wieder so unbefriedigend euch weitergeben. Manche Zeichen, auch Zeichen am Himmel, die im Joel, Propheten Joel genannt wurde, die wurden vom Petrus, oder die Stellen, in denen die geschrieben wurden, die wurden vom Petrus mal ganz locker flockig auf seine Zeit bezogen. Und er sagt, das, was ihr hier an Pfingsten erlebt, das ist das, von dem der Prophet Joel geredet hat. Und wenn du diese Stelle durchliest, das ist eindeutig was Endzeitliches, wo die Himmelskörper sich in Blut verwandeln und wo ganz seltsame Dinge passieren. Und wo es dann auch heißt, und eure Söhne und Töchter werden weissagen und eure Alten werden Gesichter sehen oder umgekehrt, weiß ich jetzt nicht genau. So, wir haben es jetzt heute schon einmal gesehen, dass diese Visionen tatsächlich auch passieren. Das ist das, was damals offensichtlich angefangen hat und was sich jetzt fortsetzt, solange bis Jesus wiederkommen wird. Das ist meine Überzeugung, wo die Dinge vermutlich dann auch intensiver werden bis zum Ende hin. Die Anzeichen, die uns Jesus genannt hat mit den Kriegen, auch da vielleicht nochmal eine ganz kurze Anmerkung. Viele Leute sagen, ja, Jesus sagt, das wird Kriege geben. Wann gab es denn mal eine Zeit, wo es keine Kriege gab? Aber wenn du genau liest, was Jesus gesagt hat, es wird Kriege geben und ihr werdet von Kriegen hören. Und das ist, was das definitiv mehr geworden ist. Warum? Durch unsere modernen Medien. Wir hören heute von allen möglichen Kriegen, von denen die Leute früher gar nichts mitbekommen hätten. Und es ist genau eines der Zeichen, die Jesus anspricht. Es sagt, es wird Kriege geben und ihr werdet von Kriegen hören. Und die Sache mit dem Evangelium, dass das allen Menschen gepredigt wird, haben wir schon mitbekommen. So, ich denke, ihr wisst ungefähr, in welche Richtung das geht und wie ich das persönlich sehe. Und ich glaube persönlich, dass wir gute Chancen haben, dieses Finale mitzuerleben. Jetzt sagst du vielleicht, das ist für mich keine Chance, das ist für mich eher eine Drohung. Aber wie gesagt, die Offenbarung war nicht als Drohung gemeint, sondern war als Ermutigung, dass Jesus wiederkommt und sein Volk erlösen wird. Also egal, ob jetzt Jesus heute Nachmittag kommt oder erst in vielen Jahren, möchte uns drei Punkte weitergeben. Erstens, wir freuen uns auf eine neue Welt ohne Leid. Und ich glaube, das haben wir als Gemeinde in den letzten Monaten sehr gut verstanden, dass das was ist, auf was wir uns freuen dürfen. Das Zweite ist, und das habe ich euch vorher schon angedeutet, wir sind treu. Gott hat uns beauftragt, Gott hat uns begabt und wir setzen diese Gaben ein, so wie er das möchte. Ob das nun in der Evangelisation ist, ob das ist, dass wir weitergeben, was Jesus uns gegeben hat, ob das ist, dass wir diakonisch irgendwo helfen, dass wir freundlich zueinander sind, dass wir aufeinander achten, dass wir uns in der Gemeinde oder auf dem Missionsfeld einsetzen, was auch immer das ist. Da hat auch jeder seinen eigenen Auftrag. Aber wir sind treu mit dem, was Gott uns gegeben hat. Ob es nun noch einen Tag geht oder ob es noch 100 Jahre geht. Und der letzte Punkt ist, wir leben in Erwartung. Und das möchte ich euch einfach auch so mit ans Herz legen. Wir leben in Erwartung auf das, was da kommen wird. Und wir haben keine Angst, sondern wir freuen uns auf Jesus. Und ich habe, wenn es ums Thema Endzeit geht, immer wieder gesagt, wir warten nicht auf das Ende der Welt. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Das ist ein großer Unterschied. Aber ich finde es wichtig, dass wir in Erwartung leben, dass wir damit rechnen, dass Jesus wiederkommt. Und dass wir sagen, Herr, komm bald, wenn du das hinbekommst. Ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns zu dir gerufen hast. Und ich danke dir, Herr, dass wir dein Wort haben, was uns viel über dich erzählt, über das, wer du bist, wie du uns siehst, was du von uns möchtest. Aber was uns auch was davon erzählt, was kommen wird. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir nicht Angst haben vor dem, was kommt, dass wir nicht eingeschüchtert sind, sondern dass wir freudig dir entgegengehen. Und ja, dein Wort redet von Verfolgung. Dein Wort redet von schwierigen Zeiten, die auf dieser Erde anbrechen werden. Aber ich danke dir, Herr, dass das, worauf wir unseren Blick richten sollen, nicht diese Schwierigkeiten sind, sondern dass es du bist, Herr, und wir möchten auf dich schauen. Und ich persönlich möchte einfach damit rechnen, Herr, dass du wiederkommst und möchte mich entsprechend in meinem Leben einrichten. Ich möchte, dass ich nicht überrascht werde, wenn du kommst, sondern dass du kommen kannst und sagen kannst, du frommer und treuer Knecht. Danke, Herr, dass du Gutes mit uns im Sinn hast und dass es deswegen gut ist, einfach dir treu zu sein, das zu tun, was du uns sagst und auf dich zu warten. Amen.